Wenn es Menschen gibt, die dankbar sein sollten, dann sind wir es. Die wirklich dankbar sein sollten für die klare Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes in diesen Tagen. Ich glaube, Bruder Brenham sagte mal auf einem Tonband in einer Predigt, er stehe in Verbindung mit etwa 10 Millionen Menschen, die durch seinen Dienst irgendwie evangelistisch erreicht worden waren. Von diesen Massen waren es nur ganz wenige, die Gott erreicht hat und die in Verbindung mit Gott standen oder in Verbindung mit Gott gekommen sind. Und ihr wisst ganz genau, wie wichtig es ist, dass man nicht nur in Begeisterung einer Sache oder eines Menschen, sondern von Gott ergriffen wird, durchdrungen wird von seinem Wort, von der Wahrheit und ihn erkennt und verherrlicht. Viele waren wie zur Zeit des Johannes, es steht ja so geschrieben, sie waren Jünger des Johannes. Aber Johannes brauchte ja gar keine Jünger. Die sollten ja in die Nachfolge Jesu treten. Und es war am Schluss dann sehr schwierig. Und so gibt es auch in dieser Zeit Jünger des Propheten. Und die Prophetenschüler, die wissen manches, aber an der Hauptsache gehen sie dann auch vorbei. Wir wissen das aus den Tagen Elias und Elisas. Die Prophetenschüler, die wussten, was geschehen wird, aber sie blieben da, wo sie waren. Aber da war einer, der blieb nirgendwo. Der ging den ganzen Weg, der blieb nicht bei den Prophetenschülern, der ließ die Leute weissagen, ging weiter, bis dahin, wo dann etwas auf ihn zurückfiel. Auf uns muss etwas abfallen. Ja, so. Ich meine, runterfallen. Die deutsche Sprache ist kompliziert. Die werden wir sicher nicht ganz lernen. Wichtig ist, dass wir Gottes Sprache verstehen und dass wir sein Reden verstehen, wie unser Bruder sagte. Und da steht 7-mal in Offenbarung 2 und 3 geschrieben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Man kann die Botschaft hören, man kann den Botschafter hören. Und wenn der Geist die Botschaft nicht verklärt, die der Botschafter gebracht hat, dann plappern wir eine Sache nach und wissen die Zusammenhänge nicht. Aber dank sei dem Herrn, dem es gefallen hat, sein Wort groß und herrlich zu machen. Ich freue mich einfach darüber, dass wir nicht zu den Füßen eines Gamaliels sitzen, um menschliche Weisheit zu hören, sondern zu den Füßen Jesu Christi, unseres Herrn, um wirklich Gottes wahrhaftiges Wort zu hören. Wir hatten das schon oft betont, wie groß der Unterschied zwischen dem Originalwort und dann der Deutung ist, die über das Wort gegeben wird. Das eine ist echt und wahr, bleibt in Ewigkeit. Die Deutung ist eine nachgemachte Sache, führt irre und hat keinen Bestand. Wir deuten gar nichts, wir warten ab, bis es sich erfüllt. Und das wurde uns ja schon heute so groß. Der Herr sagte, es ist alles vollbracht, alles erfüllt. Und dann sprach er den letzten Satz aus. Und so glauben wir es jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi. Nicht unsere Deutungen, nicht unsere Meinungen, nicht unsere Wünsche. Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Und wenn wir sein Wort in uns tragen und die lebendige Hoffnung haben, dass er es tun wird, dann wird er es auch tun. Amen. Ihr wisst, selbst beim ersten Kommen Christi war es schwierig einzuordnen, was damals geschehen sollte und was später bei seinem zweiten Kommen geschehen würde oder gar bei seinem dritten Kommen. Wir haben es heute wirklich gut. Wir können zurückschauen und sehen, das hat sich schon erfüllt. Darauf brauchen wir nicht mehr zu warten. Und dann sind nur noch die Dinge offen, um erfüllt zu werden, die noch geschrieben stehen. Mir ist eine Sache aufgefallen, die man damals schon gesagt und getan hat und die sich erst erfüllen wird, wenn der Herr zu den Juden wiederkommen wird. Der Vergleich ist in Matthäus 21 und dann in Matthäus 21 und in Matthäus 23. Ich lese beide Stellen. Matthäus 21, die uns bekannte Stelle, und zwar von Vers 3. Ihr wisst, das war der Palmsonntag, 2. April damals, nach dem Kalender, als Jesus in Jerusalem einzog. Hier lesen wir Matthäus 21, Vers 8. Die überaus zahlreiche Volksmenge aber breitete ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg, und die Scharen, die im Zuge vor ihm hergingen und die, welche ihm nachfolgten, riefen: Hosianna, dem Sohne Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in Himmelshöhe. Wir würden sagen, das haben die schön gemacht und die Sache war in Ordnung. Höret, was der Herr sagt in Matthäus 23, Matthäus 23 von Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten tötest und die zu dir Gesandten steinigst, wie oft habe ich deine Kinder um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel versammelt, doch ihr habt nicht gewollt. Nunmehr wird euer Haus euch verödet überlassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr ausruft: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, sie haben das ja hier schon ausgerufen. Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Aber für unseren Herrn war die Sache noch nicht erledigt, noch nicht erfüllt, noch nicht erfüllt. Er sagte, ich lese es noch einmal: Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr ausruft: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die ganze Volksmenge war zufrieden. Sie haben ja schon ausgerufen: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und der Herr wusste ganz genau, diese Bibelstelle, die in Psalm 118 steht, wird sich erfüllen, wenn er sich dann seinem Volke offenbaren wird. Und deshalb gibt er hier diese Korrektur und sagt: Erst dann, wenn ihr ausrufen werdet: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Jede Bibelstelle muss so auf ihren Platz gebracht werden. Das kann nur der Herr. Das kann kein Mensch auf Erden. Aber ihr seht es, als Petrus damals zu Beginn der Apostelgeschichte, er hat das genauso gemacht. Er hat immer wieder auf die Schrift gewiesen und das Gleiche hat Paulus gemacht. Und ich glaube, dass wir da in den Fußspuren der Apostel und Propheten wandeln. Kein Gutdünken, kein Tasten, sondern klare Offenbarung der Zusammenhänge des Wortes und der Erfüllung des Wortes, in das es gehört. Und das ist ganz wichtig. Nicht nur etwas zu sagen, sondern in dem rechten Zusammenhang zu sehen und zu sagen, wie es sich dann auch erfüllt. Wir haben heute aus Psalm 22 einiges gehört. Ich lese euch vielleicht 4 Verse vor, um euch zu zeigen, wie genau es sich erfüllt hat. Psalm 22, ihr kennt ja alle die Stelle aus Matthäus 27 als der Herr rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Hier sagt es dem Musikmeister nach der Singweise und so weiter, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Menschen mögen gedacht haben, David, was ist jetzt mit dir? Und es war der Geist Christi in David. Es war Prophetie, die später erfüllt werden sollte im Sohne Davids. Und es heißt hier in dem gleichen Psalm in Vers 8, alle, die mich sehen, spotten mein, reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Ihr könnt das auch in Matthäus 27 von Vers 39 nachlesen, überhaupt in den Evangelien. Was wollen wir damit sagen? Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Die Prophetie, die Ankündigung dessen, was geschehen würde, und der Nachweis, dass es geschehen ist.
Amen.
Wer dann nicht glaubt, dem kann auch Gott nicht mehr helfen. Gott kann nur denen helfen, die ihm glauben.
Amen.
Und wer erwiesene Tatsachen nicht glaubt, der soll seine eigenen Wege gehen. Mit dem hat Gott einfach nichts vor. Wir brauchen gar nichts mehr zu beweisen. Es ist alles bewiesen. Als David sagte, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, noch dass seine Seele in der Hölle bleibe, denn du hast ihm den Weg des Lebens kundgetan. Petrus hat das in Apostelgeschichte 2 in der ersten Predigt aufgegriffen und hat es da dem Volke verkündigt. Was war es? Immer wieder zurück zum Wort, zurück zur biblischen Prophetie. Keine auswendige Verkündigung, sondern eine inwendige Verkündigung. Der Nachweis wurde im gesamten Neuen Testament erbracht, dass sich die biblische Prophetie des Alten Testaments erfüllt hat. Und ob ihr das jetzt glaubt oder nicht. Aber Gott hat uns ja die Offenbarung Jesu Christi nicht nur gegeben, dass wir uns darüber freuen sollen, sondern die Brücke muss ja geschlagen werden von den Heiden zu den Juden. Und Bruder Brenim hat wörtlich in einer Predigt gesagt, so wie Gott Juden gebrauchte, um das Wort den Nationen zu bringen, so wird Gott die Nationen benutzen, um Israel zumindest zum Erwachen zu bringen, ehe die beiden Propheten auftreten. Und ich sage euch auch warum. Weil in Römer 11 geschrieben steht, dass Gott sie zur Nacheiferung reizen wird durch ein Nichtvolk. Sie waren ja ein Volk und wir waren ein Nichtvolk. Aber durch den Propheten Hosea hat Gott sagen lassen, ihr, die ihr ein Nichtvolk seid, werdet Söhne des lebendigen Gottes genannt werden.
Amen.
Überall, wo wir auch im Alten Testament lesen mögen, war Prophetie. Auch schon die Ankündigung, dass die Nationen selig werden würden. Auch im Propheten Jesaja 49, Vers 6 wohl oder Vers 9, wo geschrieben steht, alle Enden werden das Heil unseres Gottes sehen. Aber dann kam Paulus und sagte, was den früheren Geschlechtern verborgen geblieben ist, hat Gott jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart, nämlich, dass auch die Heiden Miterben der Gnade Gottes sind. Es gab am Anfang des Dienstes Jesu nur die Weisung, zu den Juden zu gehen. Er selbst hat es gesagt, schlagt den Weg zu den Heiden nicht ein. Ich sende euch nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und plötzlich kam die Wende, dass Paulus in Apostelgeschichte 13 sagen konnte, durch Offenbarung des Geistes, dass die Zeit gekommen war. Und er beruft sich wieder auf die Heilige Schrift. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 46 und weiter. Da erklärten ihnen Paulus und Barnabas mit Freimut, euch, also den Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, so wenden wir uns nun zu den Heiden, denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis an das Ende der Erde. Und in Vers 48 steht, als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Amen. Und alle, soweit sie zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Da hätten manche sagen können, der Heiland hat uns geboten, nicht zu den Heiden zu gehen. Und ihr wisst ja, Petrus gehörte zu den ursprünglich Ausgesandten und der Herr hat ihm in einem Gesicht zeigen müssen, halte du nichts für unrein, was ich gereinigt habe. Er sah da ein Leinentuch vom Himmel herunterkommen und plötzlich war da kriechendes Gewürm drin und er ekelte sich davor. Und der Geist Gottes spricht zu ihm und sagt, ich sende dich zu den Heiden. Gehe mit. Und schon war ein neues Blatt in der Heilsgeschichte aufgeschlagen. Und wir sehen es auch in der Kirchengeschichte. Es gab die Reformationszeit. Es gab Erweckungen, die danach geschahen. Immer wieder wurden neue Blätter in der Heilsgeschichte aufgeschlagen. Es wurde Heilsgeschichte gemacht. Und dann gibt es Menschen, die stehen geblieben sind bei irgendeiner geistlichen Erweckung. Und dann gibt es andere, die eben nicht stehen geblieben sind. Und das sind diejenigen, wie ich schon vorhin zu sagen versuchte, die so dem Elisa vergleichbar sind. Dem kann sogar der Prophet sagen, bleib du hier. Und er sagt, nein, ich bleibe nicht hier. Es gibt da einen heiligen Ungehorsam. Versteht ihr, was ich meine? Der Prophet kann sagen, bleib hier. Und wenn der Mann Gottes da merkt, dass Gott noch weitergeht, dann bleibt er nicht da, dann geht er weiter. Und so ist das mit uns allen. Es heißt, bleib hier. Ja, wir bleiben hier. Aber wenn die Feuersäule sich erhebt, dann bleiben wir nicht mehr hier. Dann gehen wir weiter mit dem Herrn. Und so geht's von Gilgal nach Bethel und es geht immer weiter bis an den Jordan. Und auch das hat Bruder Brenim so schön geschildert. Der Jordan bedeutet Tod, Sterben. Und das ist nicht so einfach. So bis zum Jordan ist die Strecke schön und leicht. Da kann jeder auch gut gehen. Keiner bekommt da Fußweh. Die Sachen gehen in Ordnung. Keiner geht am Stock. Aber wenn es zum Jordan kommt, zum Sterben, das eigene Ich, den eigenen Willen, die eigenen Pläne, die eigenen Deutungen, alles in den Tod zu geben und zu sehen, dass Gott einen Weg bahnt, wo gar kein Weg ist. Und das ist das große Geheimnis mit dem Volke Gottes. So begann schon der Auszug Israels aus Ägypten. Und das macht Gott noch heute. Wir stehen da vor einer unmöglichen Situation und es geht nicht rückwärts und nicht vorwärts. Und dann plötzlich bahnt Gott einen Weg mitten durchs Meer. Und nicht nur das. Mitten in der Wüste kann er Brot vom Himmel regnen lassen. Amen. Mitten in der Wüste kann er einen Felsen spalten und Wasser geben. Und Paulus schaut dann als neutestamentlicher Apostel und Prophet zurück und schreibt an die Korinther im 10. Kapitel, der Felsen, der Israel begleitete, aus dem sie alle tranken, war Christus. Oh, welch eine herrliche Offenbarung! Wie wunderbar zu wissen, dass er sich schon im Alten Testament geoffenbart hat. Aber jetzt möchte ich euch fast eine Falle stellen. Das darf ich nicht, tue ich auch nicht. Und ich sage euch trotzdem etwas ganz Schönes. Der Herr war auch in der Feuersäule. Bei Tage war er in der Wolken, bei der Nacht in der Feuersäule. Und jetzt kommt mit mir ins Neue Testament. Als Saulus auf dem Wege nach Damaskus war, sah er plötzlich dieses helle Licht. Und Gott ist Licht. Er wohnt in einem Licht, da niemand Zugang hat. Und das Licht blendete diesen Saulus. Und er rief dann aus, wer bist du, Herr? Und die Antwort lautet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er kann also der Felsen sein, er kann in der Feuersäule sein, er kann als hoher Priester vor dem Gnadenthron sein und hier auf Erden mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Versuchen wir nicht, Gott, den Herrn, zu erklären oder zu verstehen. Aber beten wir ihn an. Danken wir Gott, dass er sich so mächtig offenbaren kann und geoffenbart hat. Wohl dem, der sich nicht an ihm ärgert. Wohl dem, der sich über jede Art seiner Offenbarung von Herzen freut. Ihr wisst es, in den Versammlungen Bruder Brenhams waren ja zwei Dinge. Wenn es zur Gebetsreihe kam, dann stand der Engel des Herrn, den er beschrieben hat, seine Größe, sein Gewicht und so weiter. Aber nicht nur das, sondern in der Versammlung war dann die Feuersäule, das Licht. Und Bruder Brenhim sah das Licht, diese Feuersäule, über einer ganz bestimmten Person und bekam dann gesagt, worum es und um wen es sich da handelt. Wer kann das erklären? Wer den Film gesehen hat, hat ja auch begriffen, dass Bruder Brenhim sagte, ich bin so hilflos, wie ihr alle es seid. Ich kann nichts von mir selber aus tun. Und plötzlich ist göttliche Autorität. Und er sagt, ich nehme jeden Geist hier unter meine Kontrolle zur Ehre Gottes. Jetzt sprach Gott durch ihn, jetzt sprach er in der ersten Person. Jetzt war nicht nur diese irdische Hülle, die man da kannte, jetzt war Gott in ihm und Gott durch ihn. Nicht mehr Gott nur noch mit ihm, sondern auch jetzt Gott in ihm und Gott durch ihn. Wie oft haben wir das in wunderbarer Weise erlebt? Unfehlbar, jedes Mal unfehlbar. Und wer ist unfehlbar? Nur Gott. Alle anderen tasten doch im Dunkeln. Seid einmal ehrlich, auch wenn man ab und zu eine Offenbarung hat, einen Traum, ein Gesicht. Ach, wie tappen wir da doch manchmal im Dunkeln und wissen nicht, was es bedeutet. Stimmt's oder nicht? Und zum größten Teil tappen wir dann auch noch daneben. Am besten ist, wir behalten die Dinge für uns, damit wir andere nicht in Not bringen. Es sei denn, wir haben völlige Klarheit. Und diese Klarheit kommt entweder direkt oder sie kommt nie. So kann es manchmal sein. Wenn wir eine Sache bekommen und sie ist nicht gleich klar, dann sollten wir sie auf sich beruhen lassen und warten, was daraus wird. Und nichts anderes daraus machen. Aber wir sind fast vom Thema abgekommen. Es geht ja darum, dass der Herr gemäß seinem Worte wirkt. Darum geht es doch, Geschwister. Darum geht es, Freunde. Gott hat einen Plan. Gott hat ein Programm. Hier ist sein Programm in seinem Worte. Und wir alle möchten wissen, was Gott vorhat. In groben Zügen hat er es uns wissen lassen. Und wir glauben, er wird uns auch noch zu gegebener Zeit die Feinheiten, die dazugehören, wissen lassen. Und wenn er sie uns nicht wissen lässt, dann wird er sie uns erleben lassen. Man muss nicht alles wissen. Wohl aber dürfen wir alles erleben, was Gott verheißen hat. Eine andere Stelle, über die Menschen stolpern, ist ja die mit Elia. Weil der Herr da gesagt hat, wenn ihr es annehmen wollt, Elia ist schon gekommen. Und dann sind sie mit der Sache fertig. Sie gehen den Dingen nicht auf die Spur und sie fragen nicht, warum hat da Johannes gesagt in Evangelium Johannes 1, als er gefragt wurde, bist du Elia? Und er sagte, nein, ich bin es nicht. Sie gehen auch nicht weiter zu Matthäus 17, Vers 11, wo Jesus deutlich sagte, Elia muss zuerst kommen und alles wieder in den richtigen Stand bringen. Sie übergehen all diese Bibelstellen, auch Apostelgeschichte 3, 19, 20, 21, dass Gott Zeiten der Erquickung senden wird und ehe Jesus kommen kann. Und dass alles wieder in den rechten Stand gebracht werden muss. Wie schön, dass wir da stille werden dürfen, das Wort richtig einteilen, ohne zu biegen, ohne zu brechen. Mit völliger Klarheit und Wahrheit können wir da vor dem Angesicht Gottes bestehen. Denn wir wissen ganz genau, in Malachi 3 steht ja geschrieben, ich sende meinen Boten vor mir her, der mir den Weg bereiten soll. Und als der Heiland in Matthäus 11 darüber gesprochen hat und fragte, wen wolltet ihr sehen, als ihr hinausginget? Etwa ein Schilfrohr, das von jedem Wind hin und her geweht wird? Oder jemand in besonders schöner königlicher Kleidung? Nein, sagte er. Ich sage euch, wer er war. Er war nämlich der Mann, auf den sich das Wort bezieht. Siehe, ich sende meinen Propheten vor mir her. Das Gleiche hat dann Markus in Kapitel 1 in den ersten drei Versen so klar und deutlich geschrieben, Malachi 3, Vers 1 und Jesaja 40, Vers 3, dass ein Tor nicht irren kann. Ihr wisst ja, wer irrt. Das sind die Weisen, nicht die Toren. Der Weg Gottes ist für solche bestimmt, die nicht weise sind in sich selber. Ja, es gibt natürlich Leute, die sind in der Schule des Himmels ausgebildet, aber die wissen nichts. Was sie bekommen, ist Offenbarung. Zwischen Wissen und Offenbarung ist ein ganz großer Unterschied. Wer Wissen haben möchte, der kann es sich irgendwo holen. Wer Offenbarung haben möchte, der muss zu Gott kommen, um sie da selbst zu empfangen. Das ist der große Unterschied. Und deshalb konnte auch Paulus an die Galater so schön schreiben, ich habe das nicht im Unterricht gelernt oder von einem Menschen empfangen, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Sagt einmal, wer hat euch das Wort Gottes klar gemacht? Es war doch Offenbarung, die euch zuteil geworden ist. Bruder Brenhem hätte die Offenbarung 100-mal bekommen können. Wenn ihr sie nicht bekommen hättet, würdet ihr gar nicht sehen, was Gott ihm gezeigt hat. Ihr würdet gar nicht verstehen, was Gott ihm klar gemacht hat. Die Offenbarung ist eine Zirkulation. Das Wort Gottes geht vom Throne aus. Der Prophet empfängt es, er bringt es, die Botschaft macht ihre Runde. Und wer sie glaubt, über den kommt derselbe Heilige Geist. Unsere Augen werden gesalbt und dasselbe, was Propheten sagen, sehen wir dann. Amen. Das ist das Ganze. Und dann lehrt nicht einer den anderen, dann sind sie plötzlich alle von Gott gelehrt. Dann ruft nicht einer den anderen zur Seite und weiß das schon, ist dir das schon klar. Dann geht ein jeder seinen Weg mit Singen, mit Loben und mit Preisen. Keiner schnappt mehr den anderen, um ihn zu belehren. Denn alle sind ja von Gott schon gelehrt worden. Der Unterricht ist dann vorüber und die Leute können alle zu Bett gehen. So muss es sein. Wenn wir nämlich Bruder Siegfried, so ist das. Wenn wir nämlich anschließend einander belehren wollen, dann ist das ein Zeichen, dass wir die Sache selber nicht verstanden haben. Oder was eine andere Möglichkeit sein könnte, wäre, dass wir es Gott nicht zugetraut haben, dass er anderen auch offenbaren kann, was er uns offenbart hat. Und das darf nicht sein, beides darf nicht sein. Derselbe Geist Gottes ist über allen. Und dann sagt die Heilige Schrift, wenn irgendjemandem etwas nicht klar ist, der lasse es sich von Gott offenbaren, nicht vom Bruder. Da kommt nie was Vernünftiges heraus. Aber wenn es von Gott kommt, dann ist Klarheit und Wahrheit und die Fragen sind dann beantwortet. Das ist auch ein Punkt, für den wir dankbar sind, dass Gott uns da die Schriftstellen hat wissen und zeigen können. Es gibt heute noch Leute, die an den Dienst eines Elia glauben, aber sie glauben, dass es eine Gruppe von Menschen sein wird, mit besonderen charismatischen Gaben ausgestattet. Aber wenn Gott sagt, ich sende euch einen Propheten, dann hat er nicht gesagt, ich sende euch eine Gruppe. Ihr wisst ja, was mit einer Gruppe passieren kann. Mit einer Gruppe kann es passieren, wie mit den 400 Propheten in den Tagen Ahabs und Josaphats. Dass sie alle eins sind, aber von einem Lügengeist besessen, und dann noch sagen, so spricht der Herr. Das brauchen wir alles nicht. Was wir brauchen, ist klare Offenbarung des Wortes durch den Geist Gottes. Amen. Und dann verstehen wir jedes Wort richtig. Es ist übrigens so harmonisch, wenn die Schrift sagt, Gott tut nichts. Er offenbart in sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, da noch nicht eine Gruppe. Die Gruppe ist doch noch nicht mal eins unter sich, geschweige eins mit Gott. Das geht alles gar nicht. Gott hat ein gewisses System und dabei bleibt's bis ans Ende. Wohl dem, der das so erkennt und weiß, dass Gott geredet hat und dass uns allen nur noch eins übrig bleibt, zu hören und es uns offenbaren zu lassen. Und ich meine, der Geist der Offenbarung und den Paulus, für die damals Gläubigen betete, Gott möge euch erleuchtete Augen des Herzens schenken und den Geist der Offenbarung. Ich glaube, dasselbe geschieht in diesen Tagen. Es ist Offenbarung des Geistes. Ich weiß nicht, warum wir das bis jetzt nicht so richtig schätzen. Brüder und Schwestern, uns ist Großes von Gott zuteil geworden. Der Geist Gottes hat uns die Tiefen der Gottheit und hat uns die Tiefen des Heilsratschlusses geoffenbart, wie sie nicht kundgetan waren seit Menschengedenken. Wir sind froh darüber. In Psalm 22 steht dann noch in Vers 17 im letzten Teil oder die zwei Zeilen da, eine Rotte von Übeltätern umkreist mich, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Wir hätten wieder fragen können, David, was machst du, was sagst du? Du sagst, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Ja, wie denn, wo denn, wann denn? Es ist doch alles, wie es war. Der Geist Christi war in David. Es war Prophetie, die später erfüllt werden sollte. Aber die Menschen haben es damals genauso wenig verstanden, wie sie es später verstanden haben, weil ihre Augen dafür nicht geöffnet waren. Deshalb ist es so wichtig, wie wir es immer wieder betonen, dass Gott unsere Augen öffnet. Wie es weitergeht hier in Vers 18. All meine Gebeine kann ich zählen, sie aber blicken mich an und weiden sich an dem Anblick. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Haben wir heute schon gelesen. Und als sie das Gewand auch schneiden wollten, konnten sie es nicht. Und als sie die Gebeine des Herrn zerschlagen wollten, wie die Römer das in ihrer Brutalität ja mit solchen Leuten taten, konnten sie es auch nicht. Der Hammer ging nicht runter. Warum? Weil geschrieben stand, kein Knochen wird an ihm zerbrochen werden. Halleluja, preis sei Gott. Gott wacht über seinem Wort. Ich sage es auch in der Todesstunde, hat Gott über seinem Wort gewacht, dass nur das geschehen kann, was nach seinem Willen ist. Wie viel wacht Gott heute über sein Wort? Und man würde das sagen, ja, der Herr ist doch schon entschlafen oder verschieden, hat den Geist aufgegeben und jetzt wollen sie da die Knochen zerschlagen. Aber Gott lebt doch in Ewigkeit. Es steht geschrieben, dem Fleische nach ist er gestorben, aber dem Geist nach bleibt er Gott in alle Ewigkeit und kann doch nicht sterben. Gott wacht doch über seinem Wort. Es kann nicht gebrochen werden. Brüder und Schwestern, welch ein Glaube sollte da unsere Seele durchdringen, dass Gott zu jeder Verheißung steht, die er gegeben hat. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Sein Wort bleibt ewig wahr. Auch nur Vers 23. Dann will ich deinen Namen meinen Brüdern kundtun, inmitten der Gemeinde dich rühmen. Alles hat er getan. Wenn ich jetzt hier zu Evangelium Johannes 17 gehe, wie schön hat es hier der Heiland gesagt. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Halleluja, Amen. Ich werde deinen Namen in der Gemeinde kundtun, nicht in der Welt, nicht den Schriftgelehrten, nicht den Pharisäern, nicht denen, die darüber streiten, sondern hier. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Die du mir aus der Welt gegeben hast. Dir gehören sie an. Mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Halleluja, preis sei Gott. Wie harmonisch ist doch alles. Ich habe es ja vor kurzem geschrieben. Die geblendeten Juden nahmen solch einen Anstoß, dass da nun dieser Name in drei Buchstaben über dem Kreuz angebracht wurde. Es sollte geändert werden. Aber Dank sei Gott auch für den Pilatus, der dann sagte, was ich geschrieben habe, das hab ich geschrieben. Zu einem Zeugnis. Gott kann auch ungläubige Leute gebrauchen, wenn er die Gläubigen nicht mehr gebrauchen kann. Und als die Juden versagten, dann haben es Römer sein müssen, die dafür sorgten, dass das Zeugnis Gottes an Ort und Stelle gehört und gesehen und gelesen wird. Dafür sorgt unser Gott alle Zeit. Es sind so viele Bibelstellen, auch besonders in den Propheten und in den Psalmen, die immer wieder auf das Neue Testament hinweisen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich darüber, so kindlich und so von Herzen, dass wir einen Nachweis führen können. Hier wurde es gesagt, hier hat es sich erfüllt. Und es wird ja niemand glauben, dass Fischer und Zöllner und wer sie alle waren, da das Alte Testament durchforscht haben, um es dann dem Neuen anzupassen. Nein, nein, nein. Gott macht alles passend. Er kann Hirten und Fischer nehmen. Und ihr könnt tausende von Jahren auseinandergelebt haben. Wenn Gott etwas schreiben lässt, dann stimmt das immer überein. Schatten und Wirklichkeit, Prophetie und Erfüllung werden immer hundertprozentig miteinander übereinstimmen. Dasselbe trifft auf diese Zeit zu. Wir mögen Narren sein in den Augen der Menschen, aber in den Augen Gottes sind wir kostbar. Und wir freuen uns, dass er sein Wort groß und herrlich gemacht hat. Wir freuen uns mehr als über eine große Beute, die vergänglich gewesen wäre. Hier haben wir einen Schatz, eine Goldgrube. Und seid doch mal ehrlich, seit wie vielen Jahren haben wir schon in die Heilige Schrift hineingegraben und jedes Mal fördern wir Neues zutage. Ja, nicht wir, aber der Geist Gottes. Halleluja! Preis sei Gott! Aber es ist einfach so schön, wenn das Wort lebendig wird, wenn es nicht nur geschrieben steht, sondern dass er es uns offenbart und lebendig macht. Hier steht noch ein Ausspruch dieses Psalmisten im Psalm 77, Da hat er ein bisschen geklagt und gefragt, und zwar Psalm 77 von Vers 9. Ist seine Güte für immer erschöpft? Sind seine Verheißungen abgetan für alle Zukunft? Ihr wisst, im Alten Testament haben sie ja geweissagt und die Verheißungen getragen, haben die Erfüllung nicht gesehen, die Zeit dauerte so lange. Und dann die Frage, hat er die Verheißungen abgetan für alle Zukunft? Und dann noch die Frage, hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Nein, überhaupt nicht. Was klagt der Mensch? Wollen wir Gott von Herzen glauben und wissen, er hat seine Verheißungen nicht abgetan. Er lässt uns durch den Propheten sagen. Und wenn die Weissagung auf sich warten lässt, so harre ihrer, sie trifft gewiss ein. Aber nicht, wann wir meinen, sondern wenn die Stunde Gottes dafür schlägt. Wie oft werde ich gefragt, was hat Bruder Brenim damit gemeint oder damit? Ihr wisst ja, wie wir alle darüber denken. Selbst was er gemeint hätte, würde mir nicht genügen. Ich möchte das, was Gott sich vorgenommen hat. Auch Propheten können manchmal eine Erwartung haben, die nicht unbedingt das sein muss, was Gott verheißen hat. Aber wir bleiben einfach dabei. Ich unterstelle das Bruder Brenim nicht. Ich sage das nur, dass es möglich ist. Wir sehen es an vielen Dingen. Aber hier haben wir einen festen Halt. Nicht, was ich oder jemand anders erwarte, sondern ob wir eine Verheißung haben, in die wir unseren Glauben verankern können. Darauf kommt es an. Amen. Gott wird nicht tun, was wir erwarten. Gott wird tun, was er verheißen hat. Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Möge der Herr uns alle segnen, möge in diesen Tagen sein Licht, sein Leben, sein Wesen, sein Geist, alles, was er ist und von ihm kommt, uns aus Gnaden zuteil werden, dass wir tatsächlich als andere Menschen, als Erneuerte, als Wiedergeborene, als Geisterfüllte, in diesen Tagen muss noch viel geschehen. Und das sind Verheißungen, die sich jeden Tag erfüllen können. Auf die brauchen wir nicht zu warten. Es gibt prophetische Dinge, auf die wir warten müssen, die mit Heilsgeschichte zu tun haben. Aber deine Seligkeit, deine Bekehrung, deine Wiedergeburt, dein Gotterleben hat doch mit der Prophetie, die noch irgendwann geschehen wird, überhaupt nichts zu tun. Du musst all die Sachen vorher erlebt haben, um später, wenn die Prophetie kommt, erleben zu können. Und deshalb sind wir doch hier zusammen, um Gott zu erleben. Und zwar schon heute. Gelobt sei sein heiliger Name. Gott ist euch doch nicht böse. Warum seid ihr manchmal so traurig? Ich bin's ja auch, entschuldigt. Aber ich möchte es nicht mehr sein. Ich möchte es nicht mehr sein. Was steht in der Bibel geschrieben? Seid nicht traurig wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir eine Hoffnung haben und dann dabei traurig sind, dann ist es traurig um unsere Hoffnung bestellt. Und dann fragen wir uns, was an der Hoffnung überhaupt dran ist. Seid nicht traurig wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Amen. Wenn wir Hoffnung haben, ja, worüber dann traurig sein? Nein, 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 es ist der Feind. Aber dabei wird's ja bleiben, dass uns bis ans Ende der Weg sehr schwer gemacht wird. Und das ist das beste Zeichen, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Das hat mir vor kurzem eine ganz alte Tante gesagt. Alte Tanten dürfen es ja sagen. Verzeiht, ältere Schwestern. Ihr seid meine Schwestern. Aber ich schätze das Alter sehr. Und besonders, was da gesagt wird. Da sagte diese Schwester, Bruder Frank, wenn auf deinem Wege nicht all diese Hindernisse wären, dann hättest du ja gar keinen Beweis, dass Gott mit dir ist. Und ich dachte, oh, mir fiel ein Stein vom Herzen. Und ich dachte, Gott segne dich. Würden mal alle Leute so denken, wenn wir anfangen würden, die rechten Worte zur richtigen Zeit, im richtigen Ton, einander zuzurufen, Mut zu machen. Ich sage euch, es ginge vorwärts mit uns allen. Wenn wir aber den anderen aufhalten und da so ein bisschen Kummer mit ihm machen, das ist nicht gut. Und das will der Herr auch nicht. Er will, dass wir aus all diesen kindischen Krankheiten herauskommen, dass wir mündig werden und vorwärts gehen und befestigt werden durch die Gnade unseres Gottes. Auch in diesen Tagen. Seid froh. Der Herr kommt bald. Er ruft die Seinen heraus, offenbart sich uns als der, der er ist, offenbart uns sein Wort, offenbart uns die Zeit, in der wir leben, öffnet unsere Augen, dass wir biblische Prophetie sehen können. Lasst euch nicht herunterziehen. Macht's, wie der Liederdichter singt. Hält man mich, so laufe ich fort. Ihr kennt ja das Lied. Und so müssen wir es alle machen. Ich auch immer wieder. An mir hat der Teufel irgendwie ein ganz besonderes Interesse. Aber dem Herrn sei Dank, er hat den Sieg schon davon getragen. Wir gehen vorwärts im Glauben mit dem Herrn. Und ich möchte euch das zur Ermutigung sagen. Ich bin Gott dankbar für euch alle. Und ich glaube, dass ihr nicht kommen würdet und die weiten Strecken machen, nur um hier zu sein. Ihr kommt, weil Gott euch zieht, weil Gottes Wort euch kostbar geworden ist und weil wir gemeinsam das Verlangen haben, Gott zu erleben. Also wollen wir in diesen Tagen gemeinsam Gott erleben. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Vielleicht singen wir noch ein paar Chorusse, um so in die richtige Atmosphäre der Anbetung hineinzukommen. Drum bete ich dich an.
Bete ich dich an, mein Gott, ich bete an, aus tiefstem Herzen, wie ich kann, bete ich dich, Jesus, an. Drum bete ich dich an, mein Gott, ich bete an, aus tiefstem Herzen, wie ich kann, bitt ich dich, Jesus, an.
Wir beten gemeinsam. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, treuer Herr. Du hast dich geoffenbart, hast dein Wort kundgetan, hast es auf den Leuchter gestellt. O Gott, Herr, komm mit deinem Geiste, komm mit deiner Kraft auf dein Volk, auf deine bluterkaufte Schar. Heiland, versiegle uns mit heiligem Geist. Halleluja. Herr, wir danken dir und wir preisen dich. Wunderbar bist du. Herrlich bist du. Du hast geredet. Du hast gewirkt. Halleluja. Halleluja. Preis und Ehre. Preis und Ehre. O Hosianna. Hosianna. Hier dem Herrn. Halleluja, Halleluja, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Halleluja, o mein Gott, lass dein Licht, dein Leben, deine Wahrheit, deine Kraft, deinen Geist, Herr, lass alles offenbar werden in mächtiger Weise. Schaff alles neu. O Herr,
Halleluja! 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 Preis sei Gott! Preis sei Gott! Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Lobe den Herrn! Lobe den Herrn! Denn Großes hat er an seinem Volke getan. Der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht. Halleluja! Preis und Ehre sei dem Herrn. Treuer Gott, rette die Verlorenen, heile die Kranken, befreie die Gebundenen. Herr mein Gott, tue es jetzt. Halleluja! 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 Preis sei Gott! Preis sei Gott! Halleluja! Preis sei Gott! Lasst uns gemeinsam singen.
Glaube nur, glaube alles ist möglich und glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich und glaube nur. Jesus ist hier. Jesus ist alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier.